Wahnsinnig. Kennt ihr das Wort? Zu mir hat mal einer gesagt, du bist wahnsinnig, als ich beim Fahrradfahren da den Berg runterfuhr mit hoher Geschwindigkeit und unten ging es eine steile Kurve rum. Dann kriegte ich die Kurve und ich musste gerade ausfahren. Zum Glück war da ein Feldweg. Wahnsinnig. Und trotzdem gut. Es geht heute darum, dem Feind einen Schritt voraus sein. Der erste Satz, den Jesus gesagt hat in dem Text, den Sabine vorgelesen hat, liebt eure Feinde. Feinde haben gehört wahrscheinlich zum Leben. Monika Kühn-Görg, fragt mich nicht, wer das ist, aber die hat einen schönen Satz gesagt, eine offene Feindschaft ist besser als eine falsche Freundschaft. Womit sie möglicherweise durchaus recht hat, weil eine offene Feindschaft, die kann man einordnen, aber eine schlechte Freundschaft ist immer schwierig. Aristoteles, der alte Philosoph, der hat schon gesagt, kluge Leute lernen auch von ihren Feinden. Man kann also durchaus was lernen. Und daraufhin haben manche Leute gesagt, im Blick auf Feindschaft, Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt, wer den ersten Schritt macht, ist besser dran, als der, der das Nachsehen hat. Ein Pastorenkollege erzählte mir von Karl Heinz. Er sagte, übermorgen treffe ich mich wieder mit Karl Heinz zum Schachspielen. Meistens gewinnt er. Und dabei ist er gar nicht so versiert. Er hat nämlich keinen erkennbaren Plan. Er kennt keine dutzenden Eröffnungen auswendig wie die, die sich die Züge im Internet aneignen. Karl-Heinz läuft zu Hochform auf, wenn er angegriffen wird. Dann ist er hochkonzentriert und verteidigt sich erfolgreich. Die feindliche Attacke holt bei Karl-Heinz das Beste aus ihm heraus. Liebt eure Feinde. Spielt mit ihnen Schach. So könnte man das sagen. Das heißt also, Feinde müssen einem nicht unbedingt die Freude am Leben verderben oder einen verzagt fragen lassen, ach, womit habe ich denn das verdient und warum machen es mir die anderen immer so schwer? Oscar Wilde, der irische Schriftsteller, der erkannte, unseren Feinden haben wir viel zu verdanken. Sie verhindern, dass wir uns auf die faule Haut legen. Das heißt, sie halten uns wach und fit. Ehrlich gesagt, wenn man wirkliche Feinde hat, dann halten die einen auch wach. Manche Leute Tag und Nacht, weil sie dann eben schlecht schlafen können und das einem immer durch den Kopf geht, was der andere oder die andere gegen einen haben kann. Feinde zu haben ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Sie gehören wohl zum Leben dazu. Das setzt auch Jesus voraus. Manche Feinde können so mächtig werden, dass es einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Karl Heinz, der zu Hochform aufläuft im Schachspielen. Das hat er nicht in der Schule gelernt und auch nicht daheim bei seinem Vater, das Schachspielen. Er hat es im Gefängnis gelernt. Nach einem missglückten Fluchtversuch aus der DDR, drei seiner Freunde schafften es über die Mauer, er blieb hängen und wurde deshalb inhaftiert und war dann anderthalb Jahre in Einzelhaft im DDR-Zuchthaus. Also Geschichte, die ein bisschen zurück ist. Dort haben im Gefängnis die Gefangenen aus Brotresten Schachfiguren gebastelt und durch Klopfzeichen sich gegenseitig die Züge vermittelt, wie sie was machen und haben so ohne direkten Kontakt zueinander, miteinander Schach gespielt. Karl-Heinz kam durch eine Überstellung in den Westen. Das gab es damals, dass Gefangene dann deportiert wurden, kam er aus der Haft. Hätte allen Grund gehabt, verbittert zu sein und dann den Freunden, die ihn haben hängen lassen, oder dem Regime, das ihn da so übel behandelt hat, irgendwas zurückzuzahlen. Er hat aber damit abgeschlossen, hat sich die Wunden verbinden lassen, innerlich und äußerlich. Wie ist es passiert? Er kam in eine christliche Gemeinde. Und der Glaube dieser Leute dort hat ihn fasziniert. Vielleicht war es eine Gemeinde wie diese hier. Habe ich mir heute früh gedacht, was ist denn der Unterschied zwischen der Kirche und der Stadtmission? Wer weiß es? Wenn man in die Kirche geht, setzt sich jeder hin und ist still. Und wartet, dass dann von vorne was kommt. Wenn man in die Stadtmission geht, ist ein da ist ein Gewusel und ein Miteinander und ein Hin und Her. Und dann steht der Moderator oder die Gottesdienstleiterin hier vorne und wartet, bis es endlich ruhig wird. Der Karl-Heinz ist in so eine Gemeinde gekommen, wo Menschen über ihren Glauben gesprochen haben und darüber offenen Austausch pflegten. So hat er Jesus kennengelernt, ist zum Glauben gekommen. Hat ausgepackt, was in ihm drin steckte an Verbitterung, an Ärger, an Groll, an Feindschaft. Und hat im Gebet zu Jesus sein Leben hingegeben und Befreiung erlebt. Von schlechten Gewohnheiten, die ihn gefangen hielten, von Bitterkeit, und konnte seinen Feinden vergeben. Gut, die meisten dieser Feinde, die waren dann nicht mehr da. Die DDR gibt es nicht mehr. Und seine Freunde, die über die Mauer geschafft haben, die haben sich irgendwo einen anderen Lebensmittelpunkt gesucht. Karl-Heinz ist seine Feinde los. Ist eine bewegende Geschichte. Er greift mich immer wieder, auch solche Lebenswenden, wenn man das so hört, wie es mit Menschen geht, was passieren kann und wie Gott innerlich wirkt, dass Menschen äußerlich anders werden. Es muss nicht immer so sein. Wird wahrscheinlich auch nicht immer so sein und bei jedem wahrscheinlich auch immer etwas anders. Nur mal zur Definition Feinde oder auch bedrängende Situationen. Als Feind bezeichnet man in der Regel immer eine Person oder eine Personengruppe oder Menschen, die einem feindselig gegenüberstehen. Und das empfindet man als Bedrohung. Leute, die einem Schaden zufügen wollen, Menschen, die einen hassen, das hat ja auch Jesus gesagt, oft auch aus Neid, aus Gier oder aus Abneigung. Bedrängnis ist ein bisschen was anderes, das sind schwierige oder bedrückende Situationen, denen man oftmals ausgeliefert ist, vielleicht kann man gar nichts dazu und ist irgendwo ohnmächtig. Können durch Menschen entstehen, aber auch durch Umstände und manchmal auch durchs eigene Denken. Man bringt sich ja manchmal selber in Bedrängnis. In dieser Textlesung, die Sabine gegeben hat, das ist aus Lukas 6, dort bezeichnet als die sogenannte Feldrede. Das ist so das Gegenüber von der Bergpredigt im Matthäusevangelium. Da werden die gleichen Dinge behandelt. Jesus hat da allerdings eine andere Personengruppe vor Augen und auch eine andere Umgebung. Und da sagt er eben, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen. Das heißt also, Jesus geht davon aus, da sind Feinde, da sind Menschen, die euch fluchen, die euch nicht mögen und Leute, die euch hassen. Das gibt es und das wird es immer wieder geben. Vielleicht auch unausweichlich, ich weiß es nicht. Aber das ist eine Tatsache des Lebens. Und Jesus redet das nicht schön. Und er gibt das als ein Gebot, das steht im Imperativ. Das heißt, Jesus meint das ernst. Und wir können uns dem nicht einfach entziehen und sagen, jo, ich wähle mir da jetzt mal einen anderen Weg oder ich mache das mal ein bisschen anders. Wir können das nicht so machen. Denn die entscheidende Frage ist, wie gehen wir, wie gehst du mit Feinden und mit Feindschaft um? Mit Hassern und mit bösen Menschen, die es gibt, die man erlebt, ob das in der Schule ist, an der Uni, im Kurs, wo man vielleicht nicht angenommen oder ausgegrenzt, gemobbt wird, am Arbeitsplatz, wo man nicht Anschluss findet oder ein Stück weit auch herabgewürdigt und gemieden wird, wo die Arbeit, die du gewissenhaft machst und nach bestem Können und Wollen verrichtest, nicht geschätzt wird und immer runtergemacht wird. Manche erleben es mit Nachbarn oder mit Verwandten oder mit eigenen Familienangehörigen, wo dann das traute Heim zu einem Ort der Spannung wird. Die schönste Familienfeier immer dann wie im Begräbnis endet, weil man sich nicht mehr in die Augen schauen kann. Ich rede hier nicht von irgendwas, was vom Mond kommt, sondern was hier im zwischenmenschlichen Bereich im Prinzip täglich passiert. Letzte Woche arbeite ich mit einem zusammen, dann sagte er, du hast doch Kinder, wo sind deine Kinder alle? Ich sage, ja, die eine Tochter wohnt da, die andere Tochter wohnt dort und der eine Sohn wohnt hier, der andere Sohn wohnt dort. Ja, sagt er, ich habe auch zwei Söhne. Mit dem Ältesten seit 18 Jahren keinen Kontakt mehr. Da ist nicht nur er schuld, wahrscheinlich ich auch, aber wir haben seither nicht wieder gesprochen. Der jüngere Sohn, der wohnt am Ort, aber der macht sein Zeug und wir machen unser Zeug. Das ist nicht von irgendwo, sondern das ist von hier aus, unserem Umfeld. Tja. Der Herr Jesus ist radikal ehrlich, weil er die Realität nüchtern sieht. Es gibt Menschen, die skrupellos sind, es gibt welche, die bewusst verletzen und es gibt solche, die ihre, ich sag mal so im Karl-Heinz-Ton, ihre Schachzüge planen, genau vorausberechnen, die nächsten 3, 4 Züge, was ich machen muss, damit dann das und das so und so geschieht. Open Doors, ich hatte schon mal auf die Missionsorganisation hingewiesen, berichten regelmäßig von Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, durch staatliche Gewalt oder von fanatischen Gruppen. Und von diesen Christen, die so verfolgt werden, können auch wir lernen, dass die bewusste Wahrnehmung von Feinden und von Feindschaft einen wachsam und konzentriert macht. Und dass der Glaube an Jesus und das Vertrauen auf ihn und dann das mit Jesus in diese Situationen hineinzugehen, einem Kraft gibt und Hilfe, Weisheit, Ideen durch den Heiligen Geist, wie man sich in solchen Situationen sinnvoll und richtig verhält, damit wir dem Feind einen Schritt voraus sind. Es gibt Leute, die meinen, Feindschaft, das gibt es nicht. Man muss die Menschen nur anders erziehen, anders prägen. Gehen dann davon aus, dass Feindschaft immer an uns liegt, weil wir wahrscheinlich verkehrt erzogen worden sind und dass wir in unserer Kindheit irgendwas, weiß ich, erlebt haben. Die gehen also so von so einem humanistisch-optimistischen Menschenbild aus, wo es heißt, der Mensch ist ja im Grund eigentlich gut, man muss ihn nur richtig erziehen. Der Herr Jesus sieht das anders. Der Herr Jesus sieht das anders. Er weiß, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Das ist eine Folgeerscheinung des damaligen sogenannten Sündenfalles, der sich auch, ich erinnere meine letzte Predigt nach der Sintflut, immer noch weiter vererbt und weitergezogen hat. Und Jesus selber hat Feindschaft am eigenen Leib und Leben erfahren. Von Tag 1 seines Lebens an. Als er geboren wurde, war kein Platz für ihn in der Herberge. Da mussten sie ausweichen. Eine Futterkrippe diente dann als erstes Bettchen für ihn. Und nicht eine schön gemachte Wiege, wie wir das so gerne hätten. Kaum, dass das Kind ein bisschen man auf den Armen halten konnte, setzte der König Herodes nach dem Leben und wollte dieses Kind umbringen, unbedingt aus der Welt schaffen. Die Eltern mussten fliehen, das Land verlassen, damit dieser machtgierige Herrscher keinen Zugriff hatte auf das Kind. Als er wieder zurückkam und öffentlich auftrat, war das erste die Versuchung in der Wüste. Da hat ihn der Teufel selber am Schnippchen gepackt und wollte ihn fertig machen und aushebeln. Als er dann öffentlich herumzog und den Leuten die gute Botschaft des Evangeliums verkündigte, erlebte er die Feindschaft der religiösen Führer, die seine Autorität und Macht anzweifelten und meinten, aus was für einer Macht tut er denn das, was er da macht. Schließlich wird er gefangen genommen, verhört, gegeißelt, zum Kreuz geführt und muss sein Leben lassen. Jesus wusste, was Feindschaft ist. Und dann kann man sich fragen, warum sagt er, liebt eure Feinde, tut gut und wohl denen, die euch hassen, und segnet die, die euch fluchen. Der Herr Jesus hat Feindschaft erlebt. Aber er hat nicht mit der gleichen Münze zurückgezahlt, wie die Leute, die ihm in Feindschaft begegnet sind. Er hat eben anders gehandelt. Und er regt an, auch in diesem Abschnitt, den er da seinen Jüngern vorträgt und auch uns heute sagt, ich sage euch, die ihr heute hier zuhört, etwas anderes. Er öffnet die Augen für etwas, das wir leicht übersehen. Gott ist gütig auch zu Undankbaren und zu Bösen. Jesus redet von der Güte Gottes. Im Matthäusevangelium, in der Bergpredigt, heißt es darüber, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Großzügigkeit, das ist es, wovon Jesus redet. Wo wir oft eng misstrauisch sind oder vergeltungssüchtig, da bleibt Gott großzügig, freigebig, weit, lebensfreundlich. Wir lassen uns gerne täglich beschenken von Gottes Güte. Stehen morgens auf und sind dankbar, dass es hell wird, dass die Sonne scheint, dass heute ein Herbsttag ist mit Nebel, das brauchen wir auch. Und dass wir uns kleiden können, essen können. Das gleiche Privileg, dass wir jeden Morgen dankbar begrüßen, schenkt Gott uneigennützig auch allen Bösen, allen Ungerechten und allen Übeltätern. Freigebig, ohne etwas zurückzufordern. Tja, deshalb sagt er, segnet und gebt. Ändert euer Denken. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern versucht mal zu denken, wie Gott mir, so ich auch dir. Das heißt nicht, dass wir alles hinnehmen müssen, aber wir können anders handeln. Jesus ruft uns auf, dass wir den zerstörerischen Kreislauf des Reagierens durchbrechen. Wir können in der Kraft seines Geistes anders handeln. Der Paulus, der hat es mal so erlebt in seinem Dienstleben, wo er unterwegs war, in seinen Missionsreisen, dass er ebenso Hass und Verfolgung, Feindschaft erlebte, teilweise sehr massiv und körperlich spürbar. Ausgepeitscht, gefangen genommen, gegeißelt worden und so weiter und so fort. Und er bittet die Gemeinde, betet für uns, dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen. Betet mit uns und für uns, dass wir erlöst werden von bösen und falschen Menschen. Denn, führt er hinzu, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Das heißt, es ist nicht jeder so innerlich geprägt wie du, dass er einen Kontakt zu Gott hat, dass er Jesus Christus erkannt hat und dass er das Wort Gottes und die Leitlinien Gottes für sich und sein Leben anerkennt. Es ist nicht jedermanns Ding. Und es ist eigentlich befreiend, wenn wir das kapieren, weil wir nicht voraussetzen können, dass der andere genauso reagiert und handelt im selben Denken wie ich oder wie wir. Wer nicht an Gott glaubt, wird sich naturgemäß auch nicht an die biblischen Maßstäbe halten. Und deshalb eröffnet Jesus hier einen neuen Weg. Er möchte, dass unser Handeln nicht länger vom Zwang oder von Rache und von Gegengewalt bestimmt sein soll, sondern von seiner Liebe. Liebe ist revolutionär. Ist nicht nur ein Gefühl, das wir wohltuend erleben, sondern Liebe ist Aktion. Liebe braucht ein Gegenüber. Und Liebe sucht nicht eigentlich die Resonanz, das was zurückkommt, sondern Liebe gibt. Und die Triebkraft der Liebe ist die Barmherzigkeit. Deshalb sagt Jesus in diesem Text, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe eine einfache Definition für Barmherzigkeit, weil ich ein einfacher Mann bin. Eben mein Talar ist ein blauer Kittel. Und ich kann halt mit dem Werkzeug in der Hand besser umgehen als mit dem Buch oder mit dem Doktorhut. Barmherzigkeit. In dem Wort steckt der Arm und das Herz. Und für mich ist Barmherzigkeit eben der Arm, der vom Herzen kommt und dem anderen einfach was Gutes tut. Das ist Barmherzigkeit. Weil man sieht, was einem selber gut tut, das habe ich immer gesagt, auch was mir gut tut, kann anderen ja nicht schaden. Also ermögliche es ihnen, dass sie das auch haben können. Und bin bis daher eigentlich nicht schlecht gefahren damit. Barmherzigkeit. Also, wenn der andere aber dein Feind ist, dann ist das schwieriger. Bei lieben Menschen machen wir das ja gerne. Aber wenn der andere dein Feind ist, dann bedeutet diese Liebe und Barmherzigkeit ja, den anderen trotzdem als Menschen zu sehen, der unter die Kategorie fällt, dass Gott auch über diese Bösen seine Sonne aufgehen lässt und über solch Ungerechte regnen lässt und sie segnet mit allem Guten. Gott ermöglicht und wünscht auch denen, die eigentlich seine Feinde sind, Gutes. Und Jesus hat noch vom Kreuz her gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie handeln aus Unsinn heraus, aus Eigensucht, aus Machtgier, vielleicht auch aus Angst, weil sie sich bedroht fühlen. Aber irgendeine Antriebskraft ist in ihnen, mit der sie mich weghaben wollen und dich aus ihrem Leben herausstoßen möchten. Und schieben damit das Gute, was ihnen eigentlich zukommt, von sich weg. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und damit eröffnet Jesus eine neue Türe vom Geben. In dem Wort vergeben steckt ja geben drin. Muss man sich mal ein bisschen klar machen, geben. Der Paulus hat mal gesagt, wenn deinem Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Da ist wieder das Geben, gib ihm. Und wenn du das tust, dann sammelst du glühende Kohlen auf seinem Haupt. Und in dem Text, den wir gelesen haben, da zielt eigentlich Jesus darauf hin, dass er sagt, gebt. Wenn ihr gebt, wird euch wiedergegeben ein volles, eingedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. Geben, vergeben. In diesem Wort steckt Geben drin. Wir sollen nicht richten, nicht verdammen. Das Richten steht Gott zu, verdammen dazu haben wir keine Autorität. Aber geben, das können wir. Vergeben ist deshalb mehr als nur ein Wort. Vergeben ist eine Tat. Und was menschlich unvernünftig, vielleicht wahnsinnig oder unsinnig scheint, das kann göttlich heilsam sein, wenn wir geben. Wer gibt, anstatt zurückzuschlagen, durchbricht den Kreislauf des Bösen. Die glühenden Kohlen übrigens, von denen der Paulus spricht, das ist jetzt nicht so ein Feuerchen, das dem da oben im Gewissen ein bisschen die Hirnplatte heiß kochen soll, sondern die Kohlen waren eigentlich das Material, mit dem der andere sein Essen kochen konnte. Gib ihm Feuer, dann kann er sein Essen kochen und ist nicht auf dich konzentriert. Gib ihm das, was er zum Leben nötig hat. Da ist die Anna. Sie arbeitet in einem Team, in einem Kolleg, Markus, der macht sie schlecht, verbreitet Gerüchte, redet abfällig über ihre Arbeit, sorgt dafür, dass sie bei einem Projekt übergangen wird. Die Anna ist tief verletzt, wütend. Sie hätte guten Grund, sich zu rächen oder beim Chef schlecht dastehen, ihren Markus schlecht dastehen zu lassen. Aber anstatt dessen bemüht sie sich, nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen, sondern sie betet für diesen Mann, reflektiert, denkt drüber nach, betet, dass er Einsicht bekommt und dass die Situation sich ändert. Sie trägt die Kränkungen, die sie erlebt hat, nicht mit sich herum, sondern erkennt, wenn ich ihm nicht vergebe, habe ich den Schmerzen in meinem eigenen Herzen. Sie bittet in der Gemeinde, so wie hier nach dem Gottesdienst angeboten wird, betet für mich und für diesen Markus. Vergibt ihm. Erlebt selbst Vergebung. Geht zur Arbeit und arbeitet mit ihm weiter. In einer anderen Gesinnung. Ohne ihn schlecht zu machen oder mit der gleichen Münze zurückzuzahlen, wie er ihr gegeben hat. Sie setzt klare Grenzen, aber mit Frieden im Herzen. Frieden im Herzen. Jesu Worte sind ein starkes Gegenmittel gegen die Angst, gegen Härte und Feindschaft. Jesus möchte, dass wir Zeichen setzen. Zeichen setzen, was es heißt, in seinem Reich gilt Liebe, die versöhnt, und Frieden, der von Herzen kommt. Beethoven, ich höre gern seine Musik, muss ich ehrlich gestehen, weil er ein Mensch war, der Schweres durchgemacht hat. Er hat viele Bewunderer gehabt, aber er hat auch viele Feinde gehabt, kämpfte gegen Krankheit und gegen Taubheit. Wenn man nicht mehr hört, was die anderen sagen, das ist furchtbar. Kann man nicht mehr an der Konversation, an der Gemeinschaft teilnehmen. Manche haben ihn als einen Griesgram bezeichnet, weil er dann sehr verschlossen mit gesenktem Haupt immer herumlief und äußerlich auch nicht mehr sehr attraktiv aussah. Er war angegriffen von familiärer Feindschaft wegen Erbschaftssachen und Sohn und Pflegedinge. Ach, nicht schön. Und er hatte Feinde wirtschaftlich, die Geld wollten und hinter seinen Noten und seinen Veröffentlichungen her waren. Ziemlich gegen Ende seines Lebens schreibt er die Missa Solemnis, eine feierliche Messe. Ist ein schweres Stück anzuhören, ist nicht so einfach, sich damit klarzufinden. Aber im Schlusschor zu dieser Missa Solemnis schreibt er diesen Chorus Dona Nobis Pacem. Das heißt, schenke uns Frieden. Und in der persönlichen Widmung zu diesem Stück schreibt dieser angefochtene Beethoven, von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Darin liegt für mich ein Stück weit ein Schlüssel für die Liebe zu Feinden. Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Die Barmherzigkeit ist der Arm, der von Herzen kommt. Und wenn wir Feinde lieben, dann nicht als Kopfkino, sondern dann muss es von Herzen kommen, damit es auch beim anderen das Herz trifft. Das wird vielleicht nicht immer so gehen und nicht jeder wird unser Angebot zur Versöhnung und zur Vergebung annehmen. Wir können dem Feind nicht vorschreiben, wie er mit unserer Barmherzigkeit und unserer Güte umgeht. Es kann sein, dass es manche nicht annehmen. Paulus gibt den guten Rat, soweit es möglich ist und an euch liegt, soweit es möglich ist und an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. David drückt es ein bisschen noch anders aus, bekannt in Psalm 23. Er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch. Wo? Im Angesicht meiner Feinde. Das heißt, ich sitze hier am Tisch und da, wo ihr sitzt, im Angesicht meiner Feinde, die sehen mich, ich sehe sie. Und der Unterschied ist, ich sitze an Gottes Tisch, an seiner Gnadentafel. Ich lebe bewusst von seiner Güte. Und von da aus möchte ich jetzt denen begegnen, wenn ich aufstehe von diesem Tisch, begegne ich meinen Feinden, egal wo ich hintrete. Und dann nehme ich all das mit, was ich hier auf diesem Tisch Gutes empfange von Gott und teile es mit denen, die mir da gegenüberstehen. Liebt eure Feinde, begegnet ihnen mit Barmherzigkeit und mit Gottvertrauen. Tut ihnen Gutes und vergebt ihnen von Herzen. Was bleibt denn am Ende? An deinem und an meinem? Nicht Rache, nicht Besitz, nicht Vergeltung, nicht Titel und nicht Privilegien. Das alles wird dann nicht mehr sein am Ende. Was bleibt, ist die Liebe, die wir gegeben haben und die Barmherzigkeit, die wir gelebt haben. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir von Herzen, dass es zu Herzen geht und dass wir dann mit einem gesunden Geist, mit geheilter und erneuerter Beziehung sowohl zu Jesus als auch zu unseren Mitmenschen ein gutes Leben im Frieden führen können und auf diese Art und Weise Friedensstifter werden, von denen Jesus gesagt hat, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden was? Gottes Kinder heißen. Wenn euer Vater barmherzig ist, sollten wir als seine Kinder auch barmherzig sein und Friedensstifter. Dem Feind einen Schritt voraus ist zwar wahnsinnig, aber gut. Tschüss.